Letare. Jan Holthus hat es schon genannt und auch übersetzt. Sich freuen, Freude, ob nun als Tätigkeitswort, als Verb oder als Substantiv. Beides ist verwunderlich und merkwürdig. Nicht an sich, aber zu diesem Zeitpunkt im Kirchenjahr. Mittendrin, vierter Sonntag, ich glaube, ja, sieben gibt's, ja, wird der vierte sein. Sich freuen, so wie gestern Abend im Konzert hier, die Sonnenstrahlen, das ausgehende Licht, die schönen Blumen, den Klang, die Stimmen, alles das zu genießen. Und das mitten in der Passionszeit, die eine Leidenszeit ist, wo wir uns auf Karfreitag und dann ja später erst Ostern einstellen wollen, als große Chance ja auch begreifen, unser eigenes Leben, unser eigenes Schicksal in Beziehung setzen zu können, das ja auch nicht immer nur rund läuft. Wie passt das da rein? Letare und Passion, Freude im Leid, bei dir und mir im Leben und auch im Kirchenjahr. Ein Perikopentext ist uns für heute vorgeschlagen, der uns vielleicht genau dazu, zumindest gedanklich, vielleicht aber auch noch darüber hinaus verhelfen mag. Es ist auch solch ein Text, der ein merkwürdiges, innerlich widersprüchliches Gefühl erzeugt. Denn er handelt eigentlich vom Kern des Evangeliums, aber gar nicht fröhlich. Ich habe darum auch diesen Predigt mit einem Thema überschrieben, Letare, Freude mitten in der Trauer, im Leid oder wie man sich übers Abendmahl auch ärgern kann. Hört mal zu. Johannes 6, 55 bis 65. Johannes 6, 55 bis 65 nach der Hoffnung für alle. Und Jesus fuhr fort: Denn mein Leib ist die lebensnotwendige Nahrung und mein Blut der lebensspendende Trank. Wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Ich lebe durch die Kraft des lebendigen Gottes, der mich gesandt hat, ebenso wie jeder, der meinen Leib isst, durch mich leben wird. Nun wisst ihr, was ich mit dem Brot meine, das vom Himmel zu euch gekommen ist. Eure Vorfahren haben zwar auch in der Wüste Brot vom Himmel gegessen, aber sie sind trotzdem gestorben. Doch wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Das alles sagte Jesus in der Synagoge von Kapernaum. Viele von denen, die ihm bisher gefolgt waren, hörten es und sagten: Das ist eine Zumutung. Wer soll sich so etwas anhören? Jesus wusste, dass selbst seine Jünger entrüstet waren und fragte sie deshalb: Nehmt ihr schon daran Anstoß? Was werdet ihr erst sagen, wenn ihr seht, wie der Menschensohn dahin zurückkehrt, woher er gekommen ist? Gottes Geist allein schafft Leben. Ein Mensch kann dies nicht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind aus Gottes Geist. Deshalb bringen sie euch das Leben. Aber einige von euch glauben mir trotzdem nicht. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer nicht an ihn glaubte und wer ihn später verraten würde. Deshalb, so erklärte er weiter, habe ich euch gesagt, keiner kann zu mir kommen, wenn ihn nicht der Vater zu mir führt. Freude mitten im Leid oder wie man sich sogar übers Abendmahl ärgern kann. Ärgert euch das, fragt Jesus. Und nicht nur rhetorisch würde ich am liebsten anstelle der vertrauten Jesu antworten: Allerdings ärgert mich das. Und die Jünger müssten ja auch so etwas wie Ärger, Entrüstung empfunden haben, denn Jesus deutet es ja an, indem er sie anspricht, dass er zumindest ein Murren so aus ihrer Ecke gehört hat. Aber worüber tuscheln sie wohl? Worüber haben sie sich denn geärgert? Ich denke, es ist diese rätselhafte Rede Jesu gewesen, bei der man sich doch so wenig konkret vorstellen kann. Zumal, wenn man sich mal vor Augen führt, in welcher Situation wir da in Kapernaum am See Genezareth sind, lange vor Karfreitag und Ostern. Gründonnerstag, Passamal, Einsetzung von Abendmahl und Eucharistie, noch lange nicht. Was soll jemand, der mit diesen traditionellen Begriffen nichts anfangen kann, denn aus diesen Worten bitteschön entnehmen? Wer kann das begreifen? Wörtlich? Mein Fleisch ist die wahre Speise, das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Der Geist macht lebendig, das Fleisch ist zu nichts Nütze. Niemand kommt zu mir, dem es der Vater nicht gegeben hat. Wörtlich, so gut mein Griechisch eben ist, so steht's da. Und noch vieles mehr, was, wie ich finde, eigentlich geheimnisvoll klingt für Leute, die nun noch nicht so ganz viel in der Bibel gelesen haben und die damals konnten noch überhaupt nicht im Neuen Testament lesen. Was soll das alles bloß heißen? Warum spricht Jesus nicht klar und deutlich, wie sonst auch? Er wählt doch fast immer ein Bildwort, eine Metapher, ein Gleichnis, wenn es sich um Themen handelt, wo er davon ausgehen kann, dass seine Zuhörer wahrscheinlich Verständnisschwierigkeiten haben wird. Und entschuldigt das bisschen Egoismus, warum stellt er uns, den Auslegern des Evangeliums, eine so schwierige Aufgabe? Offen gestanden? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum er hier so bei Johannes zumindest so philosophisch daherkommt. Die Jünger haben es offensichtlich auch nicht gewusst. Na, was ein Trost. Naja, ein Schritt nach dem anderen. Machen wir uns jetzt daran, und ich hoffe, trotz des Zeitumstellungs-Jetlag seid ihr in der Lage, aufmerksam zu folgen. Denn einfach ist die Geschichte nicht. Machen wir uns an die schwierige Aufgabe, diesen nebulösen Worten eine klare Wahrheit zu entlocken. Drei Dinge in diesen zahlreichen Worten und hintergründigen Gedanken sind, wie ich finde, wenigstens einigermaßen deutlich. Das erste ist: Jesus vergleicht seinen Leib und sein Blut mit einer Speise, die uns zusammenfügt zu einem Leib, zu einer Gemeinschaft. Klar denken wir dabei an das Abendmahl, und das meint Jesus sicher auch. Da sind sich auch die etablierten Ausleger einig. Selbst wenn der Begriff Abendmahl oder Eucharistie im Text nie vorkommt, in den Gaben Brot und Kelch, so haben wir es zum Teil schon in der Sonntagsschule, im Kindergottesdienst, im Gemeindeunterricht oder bei den Konfirmanden gelernt, gibt uns der Herr Anteil an seinem Leib und Blut. So ähnlich steht es, glaube ich, auch im Katechismus. Und so eng, wie das hier in Johannes 6 steht, anders als bei den Abendmahlstexten im Lukasevangelium oder bei Paulus im 1. Korintherbrief, ihr erinnert euch an die Einsetzungsworte, so eng wie das hier in Johannes 6 steht, haltet euch fest, darf man sich doch nicht wundern, wir kommen von den ökumenischen Themenabenden her, warum die katholische Kirche mit unserem rein symbolischen Gedanken nicht auskommt. Der isst meinen Leib, der trinkt mein Blut. Entschuldigt und gestattet mir bitte diesen kleinen theologischen Exkurs. Wir begründen als Protestanten und erst recht als evangelisch-freikirchliche unsere zeichenhafte Auslegung damit, dass in den Einsetzungsworten auch steht, das ist mein Leib und das ist mein Blut. Aber da ist dieses ist kein Volltätigkeitswort, ist nicht im Sinne von existiert, also ich bin der Lothar, sondern ich bin alt. Da ist das Bin nur ein Hilfsverb. Und das heißt, wenn es nicht im existenziellen Sinne gebraucht wird, ja, es muss jetzt sein, die Sprache, sonst kommen wir von in der Konfession durcheinander, dann da kann man sagen, okay, das ist so wie, das müssen wir uns so vorstellen, das ist aber nicht im tatsächlichen, wortwörtlichen Sinn gemeint. Also eben nicht wie in der sogenannten Transsubstantiationslehre der katholischen Kirche mit ihrem Tabernakel. Also die, die letzten Donnerstag dabei waren, als wir in der katholischen Kirche waren, die wissen jetzt, was ich meine. Bei Johannes 6 ist das verbrieft, warum die so denken. Und das wollen wir auch nicht einfach so besserwisserisch wegschieben. Jesus geht hier sehr weit, wenn er unsere Gemeinschaft als Kinder Gottes mit der Nahrungsaufsichtnahme des Abendmahls in Verbindung bringt. Das ist schon ziemlich eng. Das ist schon ziemlich eng. Und jetzt wissen wir auch, warum nicht nur wir uns ärgern, sondern die damals schon, weil das fast nicht zu verstehen ist. Was ist daraus geworden, ihr Lieben? In den ersten 3 Jahrhunderten hat man dem Christentum Kannibalismus vorgeworfen. Weil die Spione des Kaisers, nennen wir sie die antike Stasi, die sich unter die Leute gemischt haben, die haben verstanden, was da gesagt worden ist. Die haben gesagt, das ist ein gefährlicher Kult. Da wird Menschenfleisch gegessen, denn die konnten aus der 30. Reihe in den Katakomben nicht sehen, dass es nur Brot war. Warum sind diese geschichtlichen Details so wichtig? Weil Jesus damals und heute uns was Wichtiges damit sagen will. Wenn wir uns Jesus nicht verinnerlichen, ich sag's mal in dieser Weite, wie auch immer wir uns das vorstellen, wenn wir uns ihn und seine Tat, Christus als Gottes- und Menschensohn, nicht verinnerlichen, im Abendmahl wird es am deutlichsten, dann haben wir keine Gemeinschaft, weder untereinander noch mit Gott, die Kreuzform. Wir sind wie die Glieder an einem Körper, sagt Paulus dann an anderer Stelle. Keiner kann ohne den anderen sein. Aufgrund dieser Sache mit Brot, Leib, Kelch, Blut. Wenn einer fehlt, dann kann das Ganze nicht mehr leben und der Körper an sich ist zu nichts mehr nütze. Jetzt, wo ich versuche, darüber zu reden, spüre ich schon wieder, dass ich auch nicht viel plastischer bin als Jesus. Ach, gerne nochmal. Wir können uns das alles hier immer nur im Kopf vorstellen, was da gemeint sein könnte. Vielleicht ärgert ihr euch darum jetzt sogar über meine Rede, wie die damals über die von Jesus, weil so viel Theorie da nur drinsteckt. Hören wir zusammen auf eine kleine Geschichte, mancher mag sie wahrscheinlich auch längst kennen. Egal, ich finde, sie bringt sehr schön zum Ausdruck, was hier so ansatzweise gemeint ist. Es gab einmal in einem riesigen Schiff eine ganz kleine Schraube, die mit vielen anderen ebenso kleinen Schrauben 2 große Stahlplatten miteinander verband. Diese kleine Schraube fing an, bei der Fahrt mitten im Ozean etwas lockerer zu werden und drohte herauszufallen. Da sagten die nächsten Nachbarschrauben zu ihr, wenn du herausfällst, dann gehen wir auch, sonst wird uns das hier zu anstrengend. Und die Nägel unten am Schiffskörper sagten, uns wird's hier auch zu eng, wir lockern uns ein wenig. Als die großen eisernen Rippen das hörten, da riefen sie, um Gottes Willen bleibt, denn wenn ihr nicht mehr haltet, dann ist es auch um uns geschehen. Und das Gerücht von dem Vorhaben der kleinen Schraube verbreitete sich blitzschnell durch den ganzen riesigen Körper des Schiffes. Es ächzte und erbebte in allen Fugen. Da beschlossen sämtliche Rippen und Platten und Schrauben und auch die kleinsten Nägel eine gemeinsame Petition an die kleine Schraube zu senden, sie möge doch bitte bleiben. Das schmeichelte dem Stolz der kleinen Schraube, dass ihr solch ungeheure Bedeutung beigemessen wurde in diesem riesigen Schiff, das hätte sie nicht für möglich gehalten. Und sie ließ allen ausrichten, sie wolle nun doch hier stecken bleiben. Und so erreichte das ganze große Schiff doch noch den Heimathafen. Zweitens. Es geht darum, wenn wir Jesu Leib essen und seinen Blut trinken, Jesus spinnt diesen schwierigen Gedanken ja noch weiter, und damit wird er nicht leichter, dass wir im Essen und Trinken seines Leibes und Blutes das ewige Leben gewinnen. Wer dies Brot isst, wird leben in Ewigkeit. ja, Luther hat, und wir sind froh, dass er das gemacht hat, gesagt hat, allein der Glaube, allein die Gnade. Stimmt. Jesus sagt hier aber, wer mein Leib isst und mein Blut trinkt, der wird ewig leben. Ja, klar ist das kein Widerspruch, weil sich der Glaube ja irgendwie äußern muss. Zum Beispiel aber, wie Jesus hier sehr deutlich macht, zuallererst durch Brot und Kelch, von dem die damals noch keine Ahnung hatten. Deswegen verstehe ich immer noch nicht, warum er das zu diesem Zeitpunkt gesagt hat. Ich hätte mich gefreut, er hätte es in Gethsemane am Gründonnerstag gesagt. Aber wer bin ich, Jesus zu belehren, wie er es hätte richtig machen sollen? Ich will nur andeuten, das ist wieder ein Nebengleis, wir sind keine Salafisten. Wir haben kein heiliges Buch, das wir nicht zwischen den Zeilen mal lesen und eine Frage an Gott stellen dürften, weil uns sonst der Blitz aus dem Himmel träfe. Doch, wir dürfen Gottes Wort sehr wach erforschen und wir dürfen auch unsere Fragen haben und zugeben, dass wir nicht auf alle Fragen Antworten haben. Das ist erlaubt. Und das ist sehr wohltuend und tröstlich, weil das mitten in unserem nicht rundlaufenden, manchmal leidenden Leben zumindest verhindert, dass wir zur Waffe greifen, als Besserwisser, als Absolutisten. Klammer zu. Das Abendmahl Jesu, das zum Beispiel nächsten Sonntag hier wieder gefeiert wird, hat also auch und zuallererst mit dem Leben in der Ewigkeit Gottes zu tun, sagt Jesus. Es nimmt dieses Leben wenigstens eine Ahnung davon sozusagen vorweg. Das ist schon wie so eine kleine Zeitreise. Immer dann, wenn wir sehr bewusst Brot und Kelch zu uns nehmen, dann ist Christus gegenwärtig, wir verinnerlichen ihn, wie auch immer wir jetzt zu diesem Ist-Verb stehen, und wir sind dann schon mit Christus in der Ewigkeit verbunden. Das will er uns sagen. Das ist so ein Vorgeschmack, das ist wie eine Anzahlung, wenn ich zum Chef gehe und sage, ich brauche schon mal, Christus sagt, jedes Mal beim Abendmahl kriegst du deine Anzahlung, deinen Vorschuss. Und das Dolle ist, den musst du nicht zurückzahlen. Aber ist er uns noch so wichtig wie ein Vorschuss vom Chef? Oder na ja, gehe ich halt hin oder nicht? Das ist der Gedanke an Gottes ewige Welt. So werden wir dort auch einmal zu Tisch sitzen, er als Gastgeber und wir seine Gäste. So kann dieses Mahl sein, wenn wir es recht feiern und mit unserem Herzen dabei sind. So als wäre die ewige Gemeinschaft in Gottes Nähe schon angebrochen. Und das will uns große Freude schenken, Letare. Mitten in der Vorläufigkeit, dass wir wissen, wir müssen nach dem Sonntagsgottesdienst ja wieder nach Hause gehen und morgen wartet schon wieder ein bescheidener Tag auf uns. Ja, so ist das gemeint. Ja, Jesus geht sogar noch weiter. Das kann sogar alle Feindschaft, also alles, was uns aneinander stört und voneinander trennt, aufheben, ja sogar in Ordnung bringen. Das meint Jesus, wenn er diese Ewigkeitsbeziehung hier aufbaut. Aber auch hier merke ich jetzt wieder, wie das wahrscheinlich wieder nur in unserem Kopf passiert, was ich jetzt sage und was ihr hört. Kann man etwas nur für den Kopf sagen, was doch zutiefst mit unserem Gefühl, mit unserem Herzen zu tun haben will? Darum wieder eine kleine Geschichte. Sie will zu den Gedanken unseres Verstandes noch die Wärme des Gefühls ergänzen. Es war Tatsache vor über 60, fast 70 Jahren in Schweden. Junge Christen trafen sich damals Ende der 40er Jahre zu einer internationalen Begegnung. Deutsche, Engländer, Franzosen, Dänen, Norweger, Holländer, Amerikaner. Der Tag mit seinen Gottesdiensten und seinen Reden war zu Ende. Sie saßen im weiten Rund auf der Erde, in der Mitte brannte ein mächtiges Lagerfeuer. Sie sangen, sie redeten, lachten. Da bat ein schmaler, junger Belgier, sie möchten ihm erlauben, zu der lockeren Versammlung ein paar Worte zu sagen. Ich muss euch etwas erzählen, Freunde. Ich war im vergangenen Krieg ein kleiner Junge und lebte in Belgien. Mein Vater und meine Mutter wurden von der Nazi-SS erschossen. Ich hatte mir geschworen, die Mörder meiner Eltern mein ganzes Leben lang zu hassen. Nun bin ich hierher gefahren, weil ich hoffte, französische Freunde zu treffen. Ich wusste nicht, dass auch Deutsche hier sein würden. Ich wäre sonst nicht gekommen. Es ist nicht möglich zu vergessen. Ich kann nicht vergessen. Ich kann nicht vergeben. Nein, es ist unmöglich. So habe ich es mir vom ersten Tag an gesagt. Ich wollte nun eben so tun, als wären die Deutschen nicht hier. Heute Morgen beim Gottesdienst unter den Kastanien war neben mir ein Platz frei. Ein Deutscher kam und setzte sich neben mich. Ihr wisst, es war kalt heute Morgen. Ich hatte einen Umhang da, der Deutsche neben mir nicht. Es war klar, ich legte den Umhang um uns beide, aber ich sagte mir, er ist nicht dein Freund. Er ist nicht dein Freund. Er ist ein Deutscher. Du musst ihn hassen. Er wusste es natürlich nicht und lachte mich an. Nachher beim Abendmahl standen wir schon wieder nebeneinander. Da wusste ich, Christus ist nicht nur für uns, sondern auch für diese Bloody Germans gestorben. Und ich entdeckte, dass auch die Deutschen Brüder sind, dass sie nicht nur dreckige Feinde waren, sondern Brüder. Brüder im Glauben. Das ist alles, was ich sagen wollte. Der Deutsche war übrigens mein Vater. Das Dritte, was wir diesen Worten Jesu entnehmen, ist seine merkwürdige Einschätzung des Fleisches. Und seine Einschätzung des Geistes. Man könnte hier vielleicht auch besser sagen, Herz oder Seele. Der Geist macht lebendig. Das Fleisch ist zu nichts nütze. Boah, was für ein steiler Satz. Das klingt nicht nur, das ist ja geradezu Leibfeindlichkeit, die man uns Kirchen und Christen ja immer mal wieder gerne vorwirft. Das klingt nach Verdammung des Körperlichen und einer Überbewertung des Geistigen, der Seele und des inneren Menschen. Und das hat den Jüngern damals sicher die größten Rätsel aufgegeben, mir ja sogar noch beim Versuch, den Text auszulegen. Und uns beim Hören ja wahrscheinlich auch. Sicher könnten wir jetzt sogar, als Theologiestudenten haben wir das gemacht, stundenlang darüber diskutieren, vielleicht sogar darüber streiten, ob denn nicht auch das Fleisch, also der Leib und seine äußeren weltlichen Bedingungen wichtig sind und vor allem auch ein Geschenk der Güte Gottes. Ja, sicher. Und sicher könnten wir einiges dagegen vorbringen, den Geist derart überzubewerten. Aber hinter dieser deutlichen Scheidung Jesu in Geist und Fleisch, die ich nicht bagatellisieren kann und will, höre ich eigentlich nur eine, aber ganz wichtige Mahnung. Gebt dem Fleisch in eurem Leben nicht die Führung. Ich habe darüber nachgedacht, weil Thomas Millack vor nicht allzu langer Zeit einen interessanten Bibelgesprächskreis gesagt hat und in der Frage, wie er sich so die Ewigkeit vorstellt, ich sage es jetzt in meinen Worten, sagte, also als Naturwissenschaftler merke ich, wie wichtig es ist, dass Gott immer körperlich denkt, immer auch mit Materie zu tun hat, damit etwas ansprechbar wird. Auch Geist kann in der Bibel und wohl in der Ewigkeit nicht gespenstisch sich vorgestellt werden. So ungefähr, glaube ich, hast du es. Ja, das reicht ja schon, wenn nicht. Ja. Hier, Jesus, gebt dem Fleisch aber bitte keine Priorität. Der Geist, das Herz, die Seele ist von entscheidender Bedeutung, ohne dass ich das jetzt gegeneinander aufwerten möchte. Denn, so möchte ich Jesus hier verstehen, es ist das Empfangsorgan für die Weisung und die Worte Gottes. Und das stimmt ja irgendwo auch. Es ist die Schaltzentrale für den Körper, die Organe, die Arme und Beine und was so alles zum Fleisch dazugehört. Aber das eine hat ohne das andere keinen Sinn. Deswegen nochmal die Erinnerung an Thomas' Worte. Was nützt dir der Geist, wenn da nichts ist, was zu schalten wäre? Jetzt mal flapsig gesagt. Aber wieder und jetzt zum letzten Mal ist mir das viel zu theoretisch und soll wieder eine kleine Geschichte helfen, die die meisten wahrscheinlich auch kennen. Der Dichter Rainer Maria Rilke ging in der Zeit seines Pariser Aufenthaltes regelmäßig über einen Platz, an dem eine blinde Bettlerin saß, die um Geld anhielt. Ohne je aufzublicken, ohne ein Zeichen des Bittens oder auch Dankens, saß die Frau immer am gleichen Ort. Rilke gab ihr nie etwas. Seine französische Begleiterin regelmäßig eine Münze. Eines Tages fragte die Französin ihn verwundert, warum er nichts gebe. Rilke antwortete, wir müssten ihrem Herzen schenken, nicht ihrer Hand. Wenige Tage später brachte Rilke eine eben aufgeblühte weiße Rose mit, legte sie in die offene, abgezehrte Hand der Bettlerin und wollte weitergehen. Da geschah das Unerwartete. Die Bettlerin blickte zum ersten Mal mit ihren blinden Augen auf, erhob sich mühsam von der Erde, tastete nach der Hand des fremden Mannes, küsste sie, stand auf und ging mit der Rose weg. Eine Woche lang war die Alte verschwunden. Der Platz, an dem sie vorher gebettelt hatte, blieb leer. Erst nach 8 Tagen saß sie plötzlich wieder wie früher an der gewohnten Stelle. Sie war stumm wie damals, wiederum nur ihre Bedürftigkeit zeigend durch die ausgestreckte Hand. Aber wovon hat sie denn in der letzten Woche gelebt? Fragt die Französin. Rilke, von der Rose. Jesus hat einmal gesagt, was ihr, die Jünger, an meinen Worten begreift, das wird den einfachen Leuten, die nicht so vertraut mit der Sache sind, in Bildern, Gleichnissen und Geschichten zuteil. Ich glaube, unser Herr wird uns deshalb verzeihen, wenn wir, die wir uns doch sicher auch zu den Jüngerinnen und Jüngern Jesu zählen wollen, bei seinen schwierigen Worten heute zu 3 kleinen Geschichten Zuflucht genommen haben. Wenn wir ihn anders nicht verstehen konnten, so sind wir ja damit in guter Gesellschaft. Auch seine Vertrauten damals haben ihren Meister nicht verstanden. Ja, sie haben sich sogar über ihn geärgert. Ja, du darfst dich sogar über Jesus mal ärgern. Wenn du dann weiter nachdenkst und er dein Leben weiterführen darf, damit du Schritt für Schritt begreifst, wie in deinem manchmal auch leidensvollen Situation die Freude sich bahnbricht. Letare, diese Freude, hat mit dem vorausgegangenen Karneval nämlich nichts mehr zu tun. Das ist die Freude des Herzens. Vielleicht konnten uns diese 3 Geschichten ein wenig näher bringen, was Jesus mit seiner Rätselrede eigentlich sagen wollte. Ich meine, nichts weniger als eine Tür in seine Ewigkeit öffnen.